Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen heute am Donnerstag, am Compliance Check Tag. Hier sind wieder Christian und Daniel mit der nächsten Folge unserer kleinen Compliance-Serie zum Thema Nachhaltigkeitsbericht. Und wir sind da ja letztes Mal beim Thema der Wesentlichkeitsanalyse angekommen, haben so ein bisschen umrissen, was alles dort in der Wesentlichkeitsanalyse sich abspielen muss. Und wir wollen da jetzt nochmal Schritt für Schritt ein bisschen durchgehen. Und im ersten Schritt teilen wir so ein bisschen auf, wo es im Rahmen der fachlichen Wesentlichkeit man auch identifiziert, Compliance-Themen, wer ist eigentlich von Compliance-Themen betroffen, also wer sind die Interessenträger, um die soll es heute gehen in der Folge. Was hat es mit Interessenträgern auf sich und wer ist Interessenträger, was bedeutet das fürs Unternehmen? Christian.
Ja, Daniel, danke. Interessenträger kann jeder sein. Interessenträger kann es aber auch sogenannte stille Interessenträger geben. Das mal im Vorfeld. Interessenträger sind in der Regel Personen oder Personengruppen, die von meinem Unternehmen aufgrund meiner Geschäftstätigkeit beeinflusst werden oder beeinflusst werden könnten. Und wir unterscheiden zwei Arten von Interessenträger. Das eine sind die betroffenen Interessenträger und das zweite sind Nutzer von Nachhaltigkeitserklärungen. Wollen wir uns den ersten widmen? Interessenträger, welche sogenannte betroffenen Interessenträger sind, sind Personen oder Personengruppen oder auch Vereinigungen, Verbände, Vereine und dergleichen, deren Interessen von den Tätigkeiten meines Unternehmens und meinen direkten und indirekten Geschäftsbeziehungen in der Wertschöpfungskette positiv oder negativ betroffen sein können. Das ist sehr allgemein. Im Bereich zum Beispiel Umweltschutz könnten das Umweltverbände sein, das könnten die Bürger sein, das könnten Anwohner sein, das könnten aber auch Kunden sein, das kann aber auch die Natur selbst sein, das ist dann ein stiller Interessenträger.
Die Natur selber kann sich ja nicht äußern, korrekt. Aber wir müssen sie quasi wie einen Interessenträger berücksichtigen.
Behandeln. Also der Gesetzgeber hat in der Auslegung klargemacht, die Natur ist stets als stiller Interessenträger zu betrachten. Jetzt gibt es aber bei uns in Deutschland viele Gruppierungen, Verbände, Vereine, NGOs, die sich für die Natur stark machen und die das Sprachrohr der Natur sind. Deswegen werden wir in der Regel hierzu keine Probleme haben, Interessenträger zu finden.
Ja, man muss halt eben gucken im jeweiligen Fall, wer ist jetzt da irgendwo zuständig oder fühlt sich eben hier als Sprachrohr jeweils dann eben verantwortlich. Das ist dann zu prüfen, also wenn eben zum Beispiel Naturschutzgebiet eben angrenzt an unseren Produktionsstandort, könnten das eben ganz offizielle Stellen eben sein.
Wie Umweltbundesamt, genau. Nationale Bundesämter, Umweltämter oder auch lokale Gemeinden, Kommunen, Landratsämter, die alle könnten tangiert sein.
Genau, also das im Umweltkontext haben wir das auf jeden Fall, aber auch im sozialen Kontext, wo wir natürlich zum Beispiel unsere eigenen Mitarbeitenden sind auf jeden Fall Interessenträger, weil eben von dem, wie wir produzieren, wie wir unsere Abläufe organisieren im Unternehmen, sind die auf jeden Fall betroffen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch weitere Interessenträger, zum Beispiel eben die Vertreter unserer Belegschaft. Gewerkschaft zum Beispiel kann hier mit im Spiel sein, die damit dazukommt. Oder
wenn Betriebsrat.
Der Betriebsrat oder wenn wir im Ausland unterwegs sind, im Ausland produzieren, können auch da zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen dann im Spiel sein. Also das kann eben auch diese Ebene eben einnehmen. Es muss nicht um Umweltthemen gehen. Es kann eben auch hier um soziale Belange gehen oder auch solche Themen, die wir jetzt schon auch seit längerem immer auf der Agenda haben müssen. Sowas wie der Verbraucherschutz spielt natürlich eine wichtige Rolle, eben weil auch Kunden haben ja eben Interesse, werden beeinflusst, je nachdem davon, wie wir Produkte herstellen. Ob Produkte zum Beispiel gefährlich, gesundheitsschädlich, werden negative Auswirkungen für Kunden, die da entstehen, und Kunden eben über auch Verbraucherschutzorganisationen haben da eben natürlich auch Interesse daran, dass sie nicht unter negativen Auswirkungen leiden müssen.
Ja, wenn wir jetzt uns mal von den Verbrauchern oder Kunden lösen und schauen, was haben wir denn als Wegstrecke zurückgelegt, bis wir ein Produkt bei den Kunden haben, da ist es unser eigenes Unternehmen und die vorgeschalteten Lieferanten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, die Lieferkette, die Mitarbeiter in der Lieferkette, die Lieferanten und natürlich auch hier wieder die Beschäftigten, so wie in meinem eigenen Betrieb, Beschäftigte, Bewerber und andere potenzielle Arbeitskräfte hier als Interessenträger dargestellt werden sollten und könnten, ist es natürlich in der Lieferkette explizit zu definieren, wo habe ich Anknüpfungspunkte. Das wäre jetzt im Rahmen der fachlichen Wesentlichkeit. Und welche Interessenträger daraus resultierenden?
Das können gerade im Rahmen der Lieferkette, gerade wenn es um die Belegschaft geht, Einhaltung eben auch hier von grundlegenden Arbeitnehmerrechten. Also wenn man hier eben zum Beispiel erhöhten Produktionsdruck oder Kostendruck an die Lieferanten weitergibt und die Lieferanten können dadurch ihre Mitarbeitenden nicht richtig bezahlen oder müssen ihre Mitarbeitenden mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen und langen Arbeitszeiten knechten, dann haben die natürlich dort negative Auswirkungen zu erleiden. Und das eben aufgrund dessen, aufgrund unseres Handelns. Und sind damit natürlich auch auf jeden Fall Interessenträger, die eben hier selber betroffen sein könnten. Im Übrigen können es in der Lieferkette nicht nur die Leute sein, die unmittelbar hier für uns arbeiten, sondern jetzt auch jene, die dort leben an den Produktionsstandorten unserer Lieferanten, betroffene Gemeinschaften, die vorhanden sind, also nicht nur von unseren Produktionsstandorten, sondern auch in unserer Lieferkette. Da gibt's eben besonders schutzwürdige Gruppen, wie zum Beispiel Kinder oder eben auch indigene Völker und deren kulturelle und
religiöse
und überhaupt deren grundlegende Lebensgestaltungsinteressen da berührt sein können, dadurch, wenn es an einem Produktionsstandort eben hier zum Beispiel der Regenwald abgeholzt wird.
Ich wollte gerade sagen, machen wir mal ein Beispiel, also ein ganz berühmtes Beispiel, seit Crocodile Dundee kennt das jeder, Aborigines sind mit ihrem Land verbunden, es ist Teil ihrer Kultur. Ureinwohner in Amerika leben heute in Reservaten, das ist eigenes Land, da dürfen wir nicht eingreifen und wenn wir eingreifen, brauchen wir einen ganz triftigen Grund. Das sind so das Thema indigene Völker. Aus der Neuzeit kennen wir das. Es war jüngst in der Presse VW mit dem Werk in China und der Umgang mit der Gruppe der Uiguren.
Genau, also vor allem auch das Problem des Umgangs der chinesischen Regierung mit der Minderheit der Uiguren und inwieweit profitiert man als Unternehmen dann eben von der Unterdrückung der lokalen Bevölkerung möglicherweise und dass man eben hiermit auch nicht in Verbindung gebracht werden will, geht ja nicht nur drum, wo man rein rechtliche Konsequenzen, sondern auch Konsequenzen, was das Image angeht. Wenn man irgendwie hier als Menschenrechtsverachter und Unterdrücker wahrgenommen wird als Unternehmen, kann sich das eben auch ganz erheblich hinterher auf die geschäftliche Entwicklung auswirken.
Ein weiterer Interessenträger in dieser Gruppe der betroffenen Interessenträger sind neben dem, was wir gesagt haben, Regulierungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Behörden, auch Zentralbanken. Also tatsächlich haben auch Zentralbanken Interesse daran, Informationen zu erhalten, beziehungsweise Informationen zu geben, in welchen Themengebieten ein Unternehmen denn relevant ist. Natürlich, es geht ja auch dann über die Geschäftsbankenwelt um die Finanzierung.
Ja, und bei den Zentralbanken oder generell auch bei gut Regulierungsbehörden geht es um Einhaltung der Gesetze. Insgesamt beim Staat geht es aber natürlich auch um Fragen, eben die Entwicklung eben der Volkswirtschaft. Also deswegen haben die natürlich eben auch hier, sind die natürlich beeinflusst von unserem Handeln. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel das Land verlässt und Produktionsstandort wechselt, hat das Auswirkungen eben auf die Volkswirtschaft auch als Ganzes.
Unsere zweite Gruppe an Interessenträger sind, wir haben es eingangs gesagt, Nutzer von Nachhaltigkeitserklärungen. Und der wohl bekannteste Kreis der Nutzer von Nachhaltigkeitserklärungen sind Investoren, Banken, Kreditgeber, Versicherungen, Vermögensverwalter und sonstige Gläubiger und potenzielle Gläubiger.
Also jeder, der irgendwie Geld gibt, weil da eben haben wir das Thema der Taxonomieverordnung, das betrifft eben uns als produzierende Unternehmer und als Dienstleistungsunternehmen jetzt nicht, dass wir das selber prüfen müssen, aber wenn wir Investitionen tätigen wollen, müssen auch eben die Banken Nachhaltigkeitskriterien anlegen und prüfen und deswegen entsprechende Anforderungen stellen oder wenn man entsprechende Konditionen, Kreditkonditionen zum Beispiel, man nur bekommt, wenn man eben hier entsprechend die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Deswegen wollen die eine Nachhaltigkeitserklärung haben, nutzen die, um eben hier ihre Entscheidung zu treffen über Kreditvergabe oder Investitionsvergabe oder eben nicht.
Kleiner Exkurs an der Stelle. Wir haben bereits schon aus verschiedenen Ecken der Unternehmerschaft mitbekommen, dass es durchaus einen Unterschied machen kann bei Kreditverträgen. A, ob ich einen Kredit bekomme und B, zu welchen Konditionen ich einen Kredit bekomme, wenn ich keine Nachhaltigkeitserklärung oder keinen Nachhaltigkeitsbericht habe oder im Umkehrschluss, wenn ich einen soliden Nachhaltigkeitsbericht habe, dann kann das durchaus, je nachdem, welche Kriterien der Bank dann wichtig sind, da haben die auch einen gewissen Handlungsspielraum, kann das bis zu 1,5 Prozentpunkte im Kupo ausmachen. Und das ist natürlich bei insbesondere Industriekrediten, Unternehmenskrediten, die ja nicht 3,50 Euro sind, sondern mehrere Hunderttausend bis sogar mehrere Millionen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie zahlen anstatt 7% nur 4,5 oder 5%. Ja, das merken Sie bei 5 oder 10 Millionen Kreditsumme. Das spüren Sie, das ist G&V relevant.
Deswegen auch, wenn es um den Aufwand geht, jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, wenn man das gegenrechnet, dann eben im Vergleich zu den höheren Kreditkosten, die man dann hat, wenn man auf der einen Seite sich den Nachhaltigkeitsbericht gespart hat, aber dann dort mehr zahlen muss, dann ist es vermutlich doch in sehr vielen Fällen eben lohnenswert, in den Nachhaltigkeitsbericht zu investieren und den da zu haben, vorzeigbar zu haben, um dann eben in der Finanzierung eben hier bessere Konditionen oder vielleicht eben sogar überhaupt eine Finanzierung zu bekommen.
Weitere Nutzer von den Nachhaltigkeitserklärungen, hatten wir ja gesagt, sind in der Lieferkette Geschäftspartner, Gewerkschaften, Sozialpartner, haben wir alles angeführt.
In dem Fall jetzt nicht aus der Sicht zwingend direkt betroffen, sondern die wollen eben auch
generell sehen,
wie entwickeln sich Dinge, auch um ihre eigenen Positionen ja auch wieder definieren zu können. Wo sollen Entwicklungen hin, dann eben auch gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich, dann eben zu sehen, sind alle Unternehmen da in der Spur oder nicht?
Ja, da ist der Nachhaltigkeitsbericht für diese Gruppen ein Steuerungsinstrument, ein Entscheidungsinstrument und nicht das Instrument, ob ich Maßnahmen ergreifen muss, sondern die wollen einfach wissen, wo es hingeht. Regierungen, Analysten, Wissenschaftler haben auch ein Interesse daran, nämlich indem sie diverse Auswertungen fahren. Also wir hatten es vorher bei den Zentralbanken und der Ökonomie, der Volkswirtschaft. Auch hier haben diverse Institute, wie zum Beispiel ein Wirtschaftsinstitut, was dann ja auch eine Wirtschaftsmessung durchführen muss, anhand der Analysten ein Interesse daran.
Also wie das IFO-Institut, genau, in München,
DIW
oder DIW oder
ZEW, Leibniz-Institut.
Genau, also in unterschiedlicher Art und Weise eben wollen eben hier auch von dieser Unternehmensebene ausgehend dann natürlich wissen, wo geht Entwicklungen und Trends hin, was machen Unternehmen auch bei bestimmten Themen, und im Nachhaltigkeitsbericht ist das ja explizit aufgeführt und wie Unternehmen Ziele erreichen, da kann man das eben sehr schön nachlesen und auswerten dann.
Oftmals bekommen diese Institute von Regierungen den Auftrag. Deswegen wird das in einem Atemzug genannt. Und diese Institute arbeiten dann einen Katalog aus oder eine Erfassung aus für die Regierung, damit der Regulator, sprich also eine Regierung, weiß, sind denn meine Anforderungen bei der Industrie, bei der Unternehmerschaft angekommen? Konnten die umgesetzt werden? Die brauchen ja auch ein Feedback.
Ja, oder eben wie gehen die damit um, was sich eben auch hieraus ergibt. Also insofern bis eben hin zu den Nichtregierungsorganisationen, die natürlich das auch sehen wollen, ob ihre Forderungen, ihre Interessen, inwieweit die dort berücksichtigt und umgesetzt werden. Und damit eben hat man hier doch eine sehr große heterogene Gruppe von einmal eben betroffenen Interessenträgern und eben Nutzern, die eben den Nachhaltigkeitsbericht dann eben sehen wollen, die von den Inhalten auch selber ja profitieren oder in jedem Fall für die Inhalte interessant sind.
Klar an der Stelle ist, sie schreiben so einen Bericht nicht für Nutzer. Ein Nutzer dieser Nachhaltigkeitserklärung ist immer dann, wenn dieser Bericht fertig ist, dann kann ich ihn vorlegen und bekomme dort etwas zurück. Sei es, ich bekomme eine Auswertung oder einen günstigeren Kredit oder wie auch immer. Wichtig an der Stelle im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse ist, dass Sie sich mit den von Ihnen identifizierten betroffenen Interessenträger auseinandersetzen und diese im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse auf die verschiedenen Themengebiete der Nachhaltigkeitsberichterstattung, das sind die 10 ESRS-Kriterien mit den Unterpunkten, dazu befragen. Wie stehen Sie, lieber Interessenträger, zu diesem und jenem Thema? Was erwarten Sie von uns? Was hätten Sie gerne, dass wir für Sie tun? Wie können wir Ihnen entgegenkommen? Das sind die Fragen, die Sie stellen müssen, um dann zu einer Wesentlichkeitsbetrachtung zu kommen.
Da geht es ja um Wahrnehmungsthemen, weil wenn wir für uns selber bestimmen, das sind die Auswirkungen, die wir jetzt zum Beispiel auf die lokale Bevölkerung am Produktionsstandort haben, dann kann die Wahrnehmung der Bevölkerung selber aber eine ganz andere sein, die dann eben, wo man es eben selber vielleicht sagt, naja, vom Schadstoffausstoß ist doch alles nicht so schlimm und da haben wir eigentlich keine Auswirkungen, während die Bevölkerung wahrnimmt, auch wenn hier der Wind entsprechend steht, dann stinkt's, dann ist die Luftqualität beeinträchtigt oder wir fühlen uns durch Lärm belästigt, was man vielleicht selber auch nicht so wahrnimmt, wo man sagt, naja, so viel LKW fahren hier ja gar nicht, so viel Verkehr macht das nicht aus. Das können Interessenträger ganz anders sehen, die an der Durchfahrtsstraße zum Beispiel leben und dann sagen, da ist erhebliche Lärmbelastung von früh morgens bis spät abends.
Also dein Beispiel aufgegriffen, Daniel, wie machen wir das als Unternehmen, wie bekommen wir das raus? Ganz klar. Ich befrage diese Interessenträger anhand einer Umfrage. Ich schreibe eine Umfrage, wie empfinden Sie das? Und dann werte ich das aus und dann habe ich meine Analyse dazu. Das waren jetzt gerade Umweltthemen aus ESRS E2, Lärmemission, Luftverschmutzung, also Schadstoffemission. Da frage ich die dazu, wie kommt das bei euch an, wenn ich da was mache? Und dann haben Sie die Information.
Ja, also wenn es jetzt gerade um irgendwelche Umweltwerte, wenn es zum Beispiel um Grenzwerte, Objektive geht, da kann man, ist natürlich jetzt nicht so gefühlt und hätte gerne. Das ist dann nicht, dass ich muss ich hier Nachbar Müller fragen, ob der sich jetzt hier finde, dass es zu viel Schadstoff hat, sondern da gibt's ja auch objektive Messungen. Also da haben wir ja Grenzwerte, die gemessen werden. Da geht's ja dann also nicht, dass ich hier wirklich jeden Einzelnen befragen muss, sondern ich muss identifizieren, wer ist jetzt wirklich relevant zu befragen in diesem Punkt. Und natürlich kann ich überlegen, Einbeziehung jetzt auch der Bevölkerung, die um meinen Produktionsstandort wohnt, wenn es jetzt nicht notwendig ist aus Sicht von Einhaltung von Grenzwerten, aber vielleicht eben auch aus Image-Themen. Man will ja auch anerkannt Mitglied der Gesellschaft vor Ort, dann eben auch geschätztes Unternehmen vielleicht sein, eben gerade auch die Mitarbeitenden, die man von vor Ort gewinnt, will man nicht das böse Unternehmen sein, dann kann es natürlich sinnvoll sein, eben mit der Bevölkerung vor Ort Dinge zu entwickeln und zu sagen, wie können wir es denn eben so gestalten, dass auf der einen Seite eben die Verkehrsbelastung zum Beispiel nicht zu hoch ist, auch nicht die wahrgenommene Verkehrsbelastung. Wie können wir eben hier gemeinsam Lösungen finden?
Das ist klassischerweise der Einbezug der Interessenträger. Das, was du beschrieben hast, ist genau das in dem Fallbeispiel, was ein Unternehmen machen sollte, wenn es feststellt, jawohl, ich habe hier Anknüpfungspunkte, dann sollte jemand den Hut aufhaben und loslaufen und sagen, jawohl, jetzt befrage ich mal, jetzt mache ich mal. Und am Ende diese Daten sammeln, die dann in gesammelter Weise zu der Erkenntnis einer Wesentlichkeit beiträgt.
Wichtig aber auch, jetzt wie immer, wenn wir sagen, Umfrage starten. Also in vielen Fällen müssen wir aber auch jetzt nichts Neues unternehmen, nichts Neues starten, sondern viele Dinge laufen automatisch. Also zum Beispiel gerade Richtung staatliche Stellen, der Feedback-Prozess funktioniert in der Regel automatisch, dass die sagen, wenn sie neue Anforderungen an uns haben, da haben wir schon mal weniger Probleme. Oder auch, wenn es jetzt im Rahmen der Lieferkette geht, also wenn man irgendein System hat, mit dem man eine Lieferantenauswahl trifft, ich sage mal Stichwort Business Partner Integrity Management. Das ist natürlich ein Aufhänger, wenn ich ohnehin Kriterien anlege für die Lieferanten, wo ich dann eben auch noch zusätzliche, gegebenenfalls ein paar Fragen einbauen kann, die jetzt noch bestimmte Bereiche abdecken im Sinne der Nachhaltigkeit, die da bislang noch nicht vorgekommen sind.
Auch ein wichtiges Thema ist die Hinweisgeberkultur beziehungsweise das Beschwerdemanagement des Unternehmens. Sie bekommen aus Kundenbeschwerden sehr gute und wichtige Hinweise. Nehmen Sie das auch bitte ernst, denn oftmals haben Sie diese Hinweise in Ihrem Beschwerdemanagement bereits schon enthalten, die Sie dann brauchen und die Sie dementsprechend aufarbeiten und verwenden können. Das heißt, schauen Sie, dass Sie irgendeinen Prozess aufsetzen, der die Verfügbarkeit und Auswertung Ihrer Kundenbeschwerden zum Thema hat, und da werden Sie einen Großteil der Nachfragen, was Sie brauchen, erhalten.
Genauso nach intern mit den eigenen Beschäftigten. Auch hier eben sind Feedback-Prozesse wichtig, ob man das im Rahmen zum Beispiel von einer jährlichen Mitarbeiterumfrage dann eben noch in eine strukturierte Fassung packt, um wirklich auch alle Meinungen zu bekommen, aber zumindest auch mal eben das Hinweisgebersysteme, wenn eben Dinge schieflaufen, wenn es Klagen, Beschwerden, Probleme eben gibt, dass es hier die Möglichkeit gibt, also wenn wir den Anforderungen des Hinweisgebergesetzes Folge leisten müssen, ist ja eh keine Frage, aber auch in anderer Form ist es durchaus sinnvoll, dass man eben so Hinweisgebersysteme baut und eben dann nicht nur nach intern, sondern auch nach extern öffnet, dass eben auch die anderen Interessenträger dann eben sich melden können, wenn sie eben hier Probleme sehen oder wenn sie Vorschläge haben, Verbesserungen zu machen, Dinge wahrnehmen, die nicht in Ordnung sind oder nicht so aus ihrer Sicht nicht sauber laufen.
Ja, in der Tat, das war mal ein kurzer Abriss zum Thema betroffene Interessenträger und Nutzer von Nachhaltigkeitserklärungen. Sie haben schon gemerkt, wir sind immer wieder auf den Bezug oder in die Wesentlichkeitsanalyse hineingekommen. Das hat den Hintergrund, es ist nicht sinnvoll möglich, Interessenträger, betroffene Interessenträger und die Anknüpfung an die Wesentlichkeitsanalyse zu trennen. Wir haben das jetzt hier gemacht, damit es nicht zu komplex wird. In den nächsten Folgen werden wir uns intensiv mit der Wesentlichkeitsanalyse aus fachlicher und dann aus finanzieller Sicht beschäftigen. Jetzt haben Sie schon mal die Grundlage, nämlich die Interessenträger, gehört und wissen, wie man sowas macht, wie das geht. Und jetzt kommen wir zum fachlichen Doing, wie denn überhaupt die Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt
wird. Genau, weil eben hinter jedem Interessenträger steckt ja irgendeine Anknüpfung, eine sachlich-fachliche, warum jemand jetzt Interessenträger ist, also wovon jemand betroffen ist. Das ist eben diese fachliche Ebene, die diese Betroffenheit eben auslöst. Und da soll es dann eben in 2 Wochen drum gehen, eben wenn wieder Compliance-Tag ist und Sie auch hoffentlich wieder mit dabei sind. Und bis dahin bleibt uns jetzt nur noch, Ihnen eine gute restliche Woche zu wünschen. Dann einen guten Start morgen auch ins Wochenende. Und wir freuen uns, wenn Sie in 2 Wochen dann wieder mit dabei sind.
Ja, Kreuzchen ins Kalender machen in 14 Tagen. Donnerstag, bitte merken, Compliance-Check-Tag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, bei Fragen gerne kontaktieren Sie uns über unsere Homepage oder rufen uns an. Die Kontaktdaten sind dort hinterlegt, www.compliance-check.eu. Und bis dahin dürfen wir uns verabschieden und freuen uns, wenn Sie in 14 Tagen wieder einschalten.
Vielen Dank und bis dahin.
Auf Wiederhören.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.